so verschiedenen Figuren und Sachen. Er hat auch eine ganze Reihe, haben zu Hause eine Krippe. Und da gehören natürlich die heiligen drei Könige dazu, ausgeschmückt mit Kamel oder Esel oder Elefant und was weiß ich nicht alles. Womöglich noch zwei, drei Diener dazu. Heute Morgen wollen wir ein wenig an der Patina dieser Geschichte kratzen. Sie steht im Matthäusevangelium im Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Die drei Könige sind zu Königen geworden aufgrund ihrer kostbaren Geschenke, die sie mitbringen. Wo man dann dachte, also solche Geschenke, das sind königliche Geschenke, das können nur Könige gebracht haben, das müssen Könige sein. Im deutschen Text steht gerne Sterndeuter, manchmal auch Weise. Drei Weisen aus dem Morgenland. Warum sagt man Weise? Weil sie klug waren und gekommen sind und dem Stern gefolgt sind. Was steht da tatsächlich im griechischen Text? Da steht Magoi. Das heißt übersetzt auf Deutsch Magier. Ups. Das waren nicht nur Sterndeuter. In den altorientalischen Hochkulturen, im Zweistromland, in Ägypten, in Persien, das waren alles hochentwickelte Länder mit einer hochentwickelten Sternenkunde. Die Gestirne wurden genau beobachtet, das ging auch gut, da unten gibt es wenig Wolken. Und diese Sternenbetrachtung war ganz eng verbunden, jeweils mit ihren Götterkulten. Diese Sternenbetrachtung war beheimatet an und in den jeweiligen Tempel. Die Leute, die die Sterne betrachtet haben, waren gleichzeitig normalerweise die Priester in diesen Tempelkulten. Also Sternenkunde, das war aber nie nur Astronomie, sondern das fiel zusammen Astronomie und Astrologie. Die Sterne wurden betrachtet, um den Rat der Götter zu erkennen, um die Zukunft vorherzusagen, um zu wissen, wie die Ernte wird, ob man einen Krieg führen soll. Bis heute ist es ja so, Tierkreiszeichen, Gestirne und Horoskop, das hängt ganz eng zusammen. Also reden wir mal richtig Tacheles. Es handelt sich hier um drei Nichtjuden, aus jüdischer Sicht also ungläubige Götzenanbeter. Vermutlich auch noch Priester dieser heidnischen Religion, haben irgendwelche Gottheiten angebetet, um es für uns so ganz runterzubrechen, die drei waren Astrologen. Esoteriker, Okkultisten, die mit irgendwelchen Mächten und Geistern zu tun hatten. Ständig, das war deren tägliches Geschäft. Und im Rahmen ihrer esoterischen Götzenverehrung und dabei Himmelsbetrachtung entdecken sie einen neuen Stern. Nicht ganz so, wie wir uns die Weihnachtsgeschichte vorstellen. Die gute Nachricht für einige heute Morgen von uns ist, die ebenfalls in ihrem Leben schon sehr intensiv mit esoterischen und okkulten Dingen zu tun hatten. Gott ist nicht wichtig, wo du herkommst, sondern er interessiert sich nur dafür, wo du hin willst, wohin du unterwegs bist. Das ist das, was ihn interessiert. Nicht, was du in der Vergangenheit geglaubt oder getan hast. Und das Ziel dieser drei Männer, ihr Fokus verschiebt sich, denn sie folgen diesem Stern und sie sind unterwegs hin zu Jesus. Und bei jedem, der unterwegs hin ist zu Jesus, wird es vollkommen nebensächlich, was vorher war. Und das sehr Beeindruckende ist hier, der Heilige Geist holt sie genau in ihrer Welt ab. In dem, was sie kennen, in dem, wo sie zu Hause sind, da steht nichts davon, lasst erst eure Kulte hinter euch, macht nicht dies, macht nicht das. Er begegnet ihnen in ihrer Welt. Mit Gestirnen, mit Himmelsbewegungen kennen sich diese Männer aus. Und so ist unser Gott. Er kommt in Jesus Christus für alle auf die Welt. Nicht nur für die Juden, sondern genauso auch für die Griechen und für alle anderen. Und er will Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit ansprechen. Der Apostel Paulus hat es verstanden, wenn er im 1. Korinther 9, Vers 20 folgende das beschreibt, wo er sagt, ja, ich bin den Juden ein Jude geworden und ich verhalte mich wie ein Jude für sie. Ja, und für die Griechen dann eben wie ein Grieche. Es geht nicht darum, den Inhalt des Evangeliums zu verändern oder zu verwässern, sondern es geht darum, die Verpackung anzupassen, damit es für Menschen leicht ist, das anzunehmen. Die Hemmschwelle zu senken. Oder denkt an Hudson Taylor. Er war nicht der erste Missionar, der nach China gegangen ist. Aber er war der erste, der sich auf die chinesische Kultur eingelassen hat. Der angefangen hat, Chinesisch zu essen. Die Sachen zu kochen, die die Leute dort kochten, und Stäbchen zu benutzen. Sich wie ein Chinese zu kleiden, sich so zu frisieren. Das hat nichts verändert an der Botschaft. Wohl aber daran, wie es für die Menschen greifbar war. Also vermutlich war dieser Stern, wir haben da vorne ja noch einen hängen, könnt ihr den sehen? Manche nicht, aber viele können ihn sehen, oder? Und vermutlich war es damals auch so, dass im Nahen und Mittleren Osten viele Leute den Stern sehen konnten. Zumindest viele Leute, die sich mit den Gestirnen beschäftigt haben. Und der Nahe Osten ist übersät von Tempelruinen alter Sternenkulte. Mondgötter, ach, Sonnenkult, was alles die angebetet haben. Und alle haben sie den Himmel beobachtet. Also werden viele auch diesen neuen Stern gesehen haben. Und so ist das ja. Es passiert etwas, Gott tut etwas, aber Menschen interpretieren das sehr unterschiedlich. Die einen sagen, es ist unwichtig. Die anderen sagen, das ist interessant. Die Dritten sagen, lass uns mal abwarten, was daraus passiert. Und da ist nur eine kleine Gruppe, die die richtigen Schlüsse zieht. Nämlich sagt, oh, da ist ein neugeborener Stern. Der ist wie ein Zeichen, ein Symbol für einen neugeborenen König. Und weil wir ihn alle sehen, muss er eine übernationale Bedeutung haben, einen internationalen Einfluss, eine große Sache. Und von dieser kleinen Gruppe, die die richtigen Schlüsse zieht, bleiben dann nur drei übrig, die, nachdem sie gesehen haben und verstanden haben, auch noch bereit sind, daraus Handlung folgen zu lassen. Liebe Geschwister, erkennen ist eins, verstehen ist das zweite und drittens sich entsprechend verhalten ist ein drittes. Erst dann kommen tatsächlich Dinge in Bewegung. Sie machen sich auf, sie werden aktiv, wollen der Sache auf den Grund gehen und diesen neuen König suchen, sehen, anbeten und beschenken. Und weil diese drei das bereit sind zu tun, deswegen nennt man sie die drei Weisen. Denn sie ziehen die richtigen Schlüsse und sie starten die richtige Aktivität. Das macht ihre Weisheit aus. Sie begeben sich auf die Suche nach dem König der Könige. Und ihr Lieben, es ist kein Wunder, dass so wenige sich aufmachen. Das war ja ein Wahnsinnswagnis. Ein hoher Preis war zu zahlen. Also erstens, die Reise dauerte sehr lange. Es gab ja leider keine Autos. Keine Eisenbahn, mit der hätte es auch lang dauern können, aber irgendwann kommt sie doch an. Erst recht keine Flugzeuge, man musste ja zu Fuß oder mit dem Esel oder mit dem Kamel reisen. Die sind 1000 oder 1500 Kilometer unterwegs gewesen, wir wissen es nicht so ganz genau, wo sie herkamen. Das war eine Reise von Wochen und Monaten. Durch gefährliche Gebiete, da gab es wilde Tiere nachts, da gab es Räuber, durch reißende Flüsse unter sengender Sonne. Gefährlich. Und was passiert, wenn der Stern vielleicht auf einmal wieder verschwindet? Wer garantiert, dass der immer weiterzieht? Oder vielleicht zieht er so schnell und sie kommen gar nicht hinterher? Es gibt doch keinerlei Sicherheiten. Sie müssen aufbrechen, sie müssen es wagen, sie müssen Dinge hinter sich lassen. Und genauso war das bei den Jüngern im Neuen Testament ja auch. Sie folgen Jesus nach und lassen Dinge zurück. Jesus erzählt in Matthäus 12, Vers 44 und 45 die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Und da ist ein Mann, der findet diesen Schatz und er verkauft alles, um den Acker zu kaufen. Kennt ihr das Gleichnis? Habt ihr schon jemals den kleinen halben Satz dabei gelesen? Er freute sich so sehr, dass er alles verkaufte. Es war für den keine harte Last, das aufzugeben, sondern er hatte so etwas Kostbares gefunden, sagen, haha, das ist alles wert. Das muss ich haben. Wir betrachten das ja meistens anders. Wir betrachten es meistens so, darf mich mein Glaube etwas kosten, wenn es unbedingt sein muss? Was darf er mich kosten? Bitte nicht so viel. Darf er uns alles kosten? Boah. In der allergrößten Not. Und der Mann hier sagte, er freute sich so sehr. Da kann es gar nicht abwarten, alles andere loszuwerden, um diesen Schatz im Acker zu haben. Zum Glück stehen wir ja meistens nicht vor der Frage, aber keiner weiß, ob er nicht heute oder morgen davor steht. Da war dieser ganz normale Bus in Nordkenia. Da sind ganz normale Menschen mitgefahren und auf einmal steigen da diese Terroristen von Al-Shabaab ein und erschießen gezielt Leute, die Christen sind, die ein Kreuz um den Hals haben. Oder die sie fragen, bist du Christ? Wenn die Leute ja sagen, das haben sie schon gesehen bei dreien davor, werden sie erschossen. Wenn sie sagen nein, bleiben sie am Leben. Schweigen, verleugnen, bekennen. Die Sterndeuter brechen im Osten auf. Folgen diesem Stern, wie gesagt, über viele Kilometer hinweg, viele Tage. Und lassen sich nicht abhalten davon. Und er leitet sie in übernatürlicher Weise. Diesen Stern haben sie nicht gemacht. Diesen Stern können sie nicht beeinflussen. Nach Israel. In dieses kleine Land. Sehr interessant. Die Esoteriker lassen sich übernatürlich leiten und wollen dem neuen König huldigen und ihn anbeten. Das Gute an Esoterikern ist, die sind offen für das Übernatürliche. Das ist für sie kein Problem. Dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man nicht erklären kann. Für die meisten Leute bei uns ist es ja mehr so, dass wir eine gewisse rationalistische Blockade haben. Übernatürliches. Wie soll das gehen? Das kann ich nicht erklären. Das habe ich nicht gelernt. 1 + 1 = 2. Wie soll das jetzt hier gehen? Sie sind in Israel angekommen und dann werden uns die drei ganz sympathisch. Denn sie machen einen Fehler, der jedem von uns auch passieren könnte. Kaum sind sie aus der Wüste, aus dem gefährlichen Gebiet raus, kaum über die Landesgrenze, vermutlich bei Jericho, über den Jordan, nach Israel hinein und von Jericho hoch sind es vielleicht noch 25 Kilometer nach Jerusalem. Und schon schalten die um auf Autopilot. Sie waren ja auch weise und gebildete Leute. Denn ihr gesunder Menschenverstand setzt ein und sagt ihnen, naja, wir suchen einen neugeborenen König. Wo sucht man Könige? In Hauptstädten und Palästen. Ist doch klar. Also reisen sie nach Jerusalem weiter. Aus ihrer Perspektive aus dem Osten kommen 1500 Kilometer entfernt. Spielte die Distanz zwischen Jerusalem und Bethlehem keine Rolle. Die 16 Kilometer waren wirklich vernachlässigbar. Im Land angekommen ist das ein Wahnsinnsunterschied zwischen Jerusalem und Bethlehem. Diese 16 Kilometer sind ein sehr entscheidender Unterschied, denn sie trennen zwei Welten. In Bethlehem kommt der Messias, der Fürst des Friedens, von dem wir letzte Woche gehört haben. Arm und ohne Macht und Gewaltmittel an, erniedrigt sich und wird ein Baby. Ganz anders in Jerusalem, im Königspalast. Dort sitzt Herodes, ein alter und paranoider Mann. den sein ganzes Leben nicht so sehr beschäftigt hat wie die Angst, jemand könnte ihm die Herrschaft streitig machen. Ein grausamer Typ. Er lässt seine Frau umbringen. Er lässt die ganze Familie seiner Frau auslöschen. 2 Jahre, bevor hier diese Geschichte spielt, hat er seine beiden leiblichen Söhne umbringen lassen. Sie hätten ihm gefährlich werden können, die Hand nach der Macht ausstrecken können. Später wird er wenige Tage vor seinem Tod seinen dritten leiblichen Sohn umbringen lassen. Auch der könnte ihm ja gefährlich werden. Wenige Tage vor seinem eigenen Tod, liegt schon auf dem eigenen Totenlager. Die Weisen klopfen an diesem Königspalast in Jerusalem an. Aber nur äußerlich ist das ein Königspalast. In diesem Palast wohnt ein Tyrann und Mörder. Es ist der falsche Mann. Liebe Geschwister, lasst euch nicht von Äußerlichkeiten blenden. Wir sind oft so leicht versucht, unserem natürlichen Vertrauen zu sagen, es muss doch so sein. Der Schein trügt. Und wir können sehen, was in dieser Geschichte, wie so aufgeblättert, können wir sehen, was aus dieser Unbedarftheit ausgelöst wird. Dadurch, dass sie zu Herodes gehen, gefährden sie den Messias. Denn der Mann, wie gesagt, ist ein paranoider Mörder. Und Herodes will unbedingt den neuen König töten. Viele Kinder werden deswegen sterben müssen in Bethlehem und Umgebung. Die drei Weisen, um es ganz plakativ zu sagen, liefern diese wertvolle Information direkt an den Mann des Teufels. Sie erhalten dort den Hinweis aus den Schriften, der Messias soll, so steht es beim Propheten Micha, soll in Bethlehem geboren werden, in der Stadt Davids. Lasst uns nie vergessen, wir haben einen jüdischen Messias. Für die ganze Welt, aber ganz klar beheimatet und eingebunden. Es ist ein jüdischer Messias und auch der Jesus, der wiederkommen wird, wird immer noch die Farbe eines jüdischen Messias tragen. Es geht nicht anders. Also die drei Weisen hätten sich den Umweg sparen können. Wisst ihr wie? Wenn sie einfach das gemacht hätten, was sie 1000 Kilometer vorher auch gemacht haben. Nämlich wenn sie weiter dem Stern gefolgt wären. Sie hätten sich den Umweg sparen können. So oft machen wir auch solche Umwege. Weil wir denken, wir wüssten es besser als Gott. Weil wir schon wissen, wie die Antwort ist und gar nicht mehr richtig hinhören. Schon losgestürmt sind, bevor Gott irgendwas gesagt hat. Bevor der Heilige Geist zu uns gesprochen hat. Und was passiert dann, wenn wir so losstürmen? Es bringt uns an falsche Orte und zu falschen Leuten. Und da müssen wir uns nicht wundern. Wie bin ich in diesen ganzen Schlamassel reingeraten? Oh, ich habe gar nicht gefragt, ich habe gar nicht gehört. Es ist immer gefährlich, Christen, die unterwegs sind, auf Autopilot. Gott mag nicht den Autopilot, sondern er mag die direkte Verbindung, das Hin und Her von uns und ihm. Wenn du heute Morgen merkst, dass du auf Autopilot unterwegs bist, in einem gewissen Bereich, jetzt ist der gute Tag, den Autopilot auszuschalten. Betätige den Schalter und sag Stopp. Autopilot, Ende. Eine tiefe Symbolik hier. Herodes lässt den zweiten Tempel in Jerusalem so prächtig und mächtig aufbauen wie niemals zuvor in den 1000 Jahren vorher. Aber das Äußere wird immer prächtiger. Aber das Zentrum der Gegenwart Gottes verschiebt sich. Weg von diesem Gebäude und die Herrlichkeit Gottes ruht auf einer Person. Sie wohnt in Christus. Ganz deutlich wird das dann, als der Tempel 70 nach Christus zerstört wird. Es hat diese Hülle verlassen. Die Sterndeuter ziehen weiter nach Bethlehem. mit der Anweisung von Herodes im Gepäck, oh, wenn ihr ihn gefunden habt, den König, dann kommt auch und sagt mir hinterher Bescheid, ich würde ihn auch gerne anbeten und huldigen. Mhm. Mit einem Messer in der Hand. Der Teufel will immer das neue geistliche Leben töten. Denn solange es klein ist, ist das noch einfach möglich. Wenn es erstmal gewachsen ist und zugenommen ist, diese kleine Saat, die gerade erst aufgeht, möglichst schon ausrupfen. Damit gar nicht erst was aufkommt. Deswegen ist der kleine Anfang immer auch besonders zu beschützen. Ihr müsst euch vorstellen, Herodes war zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Jahre alt. Da ist ein neugeborenes Kind, von dem es heißt, er wird später mal der König sein. Also wenn du 70 bist und ein Kind geboren wird, das mal später herrschen wird, musst du die Spätfolgen davon nicht mehr ganz so krass fürchten. Tatsächlich stirbt Herodes dann, als Jesus etwa 9 Jahre alt ist. Das hindert ihn nicht. Der Mann ist paranoid. Auf einmal sehen die 3 Magier aus dem Osten auch den Stern wieder. So eine Überraschung. Vielleicht war er die ganze Zeit da. Vielleicht haben sie ihn nur aus den Augen verloren. Vielleicht nicht mehr beachtet. Eine typische Beobachtung. Gottes Leitung durch den Heiligen Geist ist meistens, es gibt Ausnahmen, aber meistens sanft und zart. An der Stelle dürft ihr mal Amen sagen. Sie ist sanft und zart, sehr selten laut und mit dem Holzhammer. Du musst dich der Sache zuwenden, scharf hinhören, sonst kannst du leicht verpassen, was der Heilige Geist sagt. Und meistens ist das größte Hindernis unsere innere Haltung und Einstellung. Wir denken, wir wissen schon, was richtig ist, wie es laufen wird. Denk an diesen Autopiloten und schalte ihn aus und sag, Herr, ich bin auf Empfang. Ich will deiner Leitung folgen, deinem Licht folgen. Und der Stern führt sie zum Kind im Stall. Und da heißt es dann Matthäus 2, Vers 10, als sie den Stern sahen, wurden sie froh. Man könnte auch mit überglücklich übersetzen. So ist es. Wenn wir der Leitung Gottes folgen und wenn wir auch auf so einem Umweg waren, auf einmal merken, jetzt bin ich wieder im Herrn unterwegs. Das fühlt sich gut an. Amen. Diese Erkenntnis, dass Gott mich führt, dass das zu erleben, wie der Heilige Geist wirkt und spürt, Jesus zu begegnen, das macht einfach froh. Das ist so schön, das ist mit nichts zu vergleichen. Das ist wie so ein extra Bonbon von Gott für uns. Auch ohne dieses Bonbon wäre es bereits eine gute Sache, von Gott geführt zu werden. Aber er legt noch eins drauf und macht es noch schön dazu. So ist Gott. Denn er ist kein Gott des Mangels, sondern er hat uns Fülle verheißen. Gott ist kein trockener Buchhalter, der sagt, jetzt hast du aber mal genug. Sondern ein liebevoller Vater, dessen Herz randvoll ist mit Liebe. Und er macht gern Geschenke. Und Freude ist eine der bevorzugten Gaben, die er für uns hat. Fang neu an, seinem Licht zu folgen. Und Freude wird sich einstellen. Ich verspreche dir nicht, dass alles glatt und einfach laufen wird. Ich verspreche dir nicht, dass du prima äußere Bedingungen haben wirst. Aber tiefe Freude und Glück im Herzen. Sie gehen rein in den Stall, werfen sich nieder, beten an, huldigen dem Jesuskind, das ist kein harter Gehorsamsschritt, sondern ein Schritt hinein in die Freude und Fülle. Das macht Spaß, es tut gut, Gott anzubeten. Wisst ihr, ich mache das richtig gern. Ich bete gern Gott an und ich mache das immer wieder gerne, weil es ist schön. Und wenn es richtig gut läuft, dann will ich gar nicht aufhören. Ich denke auch, wie schade. schon rum. Ich könnte ohne Anbetung nicht mehr leben. Ich habe mich das schon manchmal gefragt. Bei Leuten, die ich kenne, die früher in der Gemeinde waren mit viel Anbetung oder wo das ihrem Leben sehr wichtig war und die heute in der Gemeinde zu Hause sind, wo das nicht gibt. Und ich habe mich das für mich selbst gefragt. Und ich habe gesagt, also, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das könnte ich nicht aushalten. Auf der Ort. Der Herr müsste sehr klar reden, sagen, das ist das Exil, wohin ich dich geführt habe. Hier sollst du sein und wirken. Gut, dann ja. Aber freiwillig mir das abschneiden. Nee. Und sie haben hier eine gute Reihenfolge, diese drei Weisen aus dem Osten. Sie geben ihre Herzen, sie beugen ihre Knie und beten an. Und das ist genau das, was Jesus sich wünscht, von ihnen und von uns. Die Herzen zu geben, die Knie zu beugen, sagen, du bist der König der Könige. Dir gebe ich die Ehre, dich lobe ich. Und erst dann bringen sie ihre Gaben und Geschenke. Erst dann packen sie Gold und Weihrauch und Myrrhe aus. Alles, was wir zu bringen haben, unser Geld, unsere Begabung, unsere Mitarbeit, ist immer für Gott nur zweitrangig. Verwechsel das nicht. Gott ist nicht hinter deinem Portemonnaie her. Woran er wirklich interessiert ist, ist dein Herz. Und wir können alles geben, heißt es im Korintherbrief, wenn wir alles geben würden und wenn wir Märtyrer würden wegen unseres Glaubens und hätten die Liebe nicht zu Gott. Alles umsonst. Das nutzt alles nichts. Man kann Gott nicht kaufen, man kann Gott nicht beeindrucken, man kann ihn nicht bestechen. Er ist nicht an Äußerlichkeiten interessiert, sondern an deinem Herz. Und jetzt, nachdem sie ihr Herz gegeben haben, verhalten sich die drei königlich. So gehen sie als Könige in die Geschichte ein, weil sie, nachdem sie ihr Herz gegeben haben, königlich auch von ihrem Wohlstand geben. Das nicht alles für sich allein verbrauchen, sagen, Jesus, du bist würdig, auch für unsere Gaben, für unsere Geld und Zeit und Mitarbeit und Kreativität, auch all das zu empfangen. Wisst ihr, wenn ich nur mein Herz gebe, das ist immer das Erste und das Wichtigste. Aber wenn ich nur mein Herz gebe und das andere zurückhalte, dann bleibt das ein halblebiges Verhältnis. Wisst ihr, meine Frau, die beeindrucke ich nicht, indem ich ihr 25 Blumensträuße mitbringe. Amen. 5 neue Ringe. Natürlich freut sie sich dran. Aber wenn sie das Gefühl hat, hey, der liebt mich gar nicht mehr richtig. Da hilft doch kein einziger von den 25 Blumensträußen. Da hilft auch kein Ring und keine Kette und nichts. Diese Zuwendung des Herzens ist das Entscheidende. Und dann spiegelt sich das auch noch einmal in Gaben. Und genauso ist es mit Gott auch. Das Herz ist das Eigentliche und dann spiegelt sich auch in den Dingen, die wir empfangen haben, dass wir davon großzügig auch wieder hinein investieren. Aber verwechsel das nie, es kommt auf dein Herz an. Oder anders gesagt, da ist dieser Vater, der einen unglaublich guten Job hat, viel Geld verdient, aber leider ist der Job auch umfassend. Der füllt quasi die komplette wache Zeit dieses Mannes aus. Und was macht er? Weil er nie Zeit hat für seine Kinder, weil er nie da ist, wenn es drauf ankommt, weil er immer äußerlich und wenn er da ist, wenigstens auch noch innerlich abwesend ist. Sowieso immer am Gerät. Was macht er? Er macht deswegen besonders teure Geschenke. Wenn er diese Kinder fragt, was werden die sagen, wenn du sagst, was wünschst du dir? Dass der Papa Zeit hat für mich. Dass er mir zuhört, dass er mit mir spielt, dass er mit mir lernt. Einfach, dass er da ist. Gott ist da. Und er möchte nicht, dass wir ihn mit irgendwelchen Geschenken abspeisen. Man kann sich aus Beziehungen nicht rauskaufen. das verdeckt das nur. Aber eigentlich gibt es da einen großen Mangel und auf längere Sicht stirbt die Beziehung. Zum Schluss. Wisst ihr, Gott ist so gut. Sie machen diesen entscheidenden Fehler, dass sie zu König Herodes gehen. Es schwebt das Damoklesschwert über dem Messias. Und dann bügelt Gott den Fehler selbst aus. In der Nacht lässt er die drei träumen, oder einen von ihnen, keine Ahnung, durch einen Traum, wie gesagt, das sind Esoteriker, alles kein Problem für sie, durch einen Traum bekommen sie die Weisung für eine neue Route, nämlich nicht über Jerusalem nach Hause zu gehen, sondern das Land auf anderem Wege zu verlassen. Sie kehren zurück und sie haben es gelernt, sie wiederholen ihren Fehler nicht. Sie vertrauen der übernatürlichen Führung Gottes. Und das ist wie so ein Augenzwinkern Gottes. Hey, so ein gravierender Fehler. Dem Messias gefährdet. Und Gott kann ihren Fehler ausgleichen. Und Gott kann und will und wird auch deine Fehler ausgleichen. Für Gott sind Fehler kein Problem. Er hat eine sehr große Fehlertoleranz mit uns. Das Einzige, was ein Problem ist, ist, wenn ich einen Fehler mache und hinterher sage, gar nichts passiert, alles in Ordnung. Wo ist der große Teppich, wo ich alles drunter kehren kann? Alles gut. Und Gott sagt, nein, mein Kind, du kannst dich auf den Teppich draufsetzen und drauf rumtrampeln und sagen, da ist nichts, da ist gar nichts. Und Gott hat viel Geduld, bis du bereit bist zu sagen, okay, Herr, es war ein Fehler. Na gut, jetzt bereinigen wir das, dann ist alles wieder in Ordnung. Also wenn du noch ein paar Leichen unter deinen Teppichen liegen hast, warte nicht noch 20 Jahre, sondern sag, Herr, es war ein Fehler, es tut mir leid. Und sofort kommt alles ins Lot und es geht mit Gott neu los und Neues wächst und entsteht. Das ist Weisheit. Amen.